Ja, also erstmal guten Tag. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Möglichkeit, als Künstler hier heute Ihnen etwas Material vorstellen zu können im Rahmen dieser Konferenz. Es sind im Wesentlichen Notizen und Gedanken, die ich mir gemacht habe während der Vorbereitung, während der Recherchen und vor allen Dingen nach den vielen Diskussionen, die ich nach den Vorführungen des Films, den Klaus jetzt schon erwähnt hat, das Netz gemacht habe, den ja einige auch kennen. Beginnen möchte ich aber mit Ausschnitten aus einem Interview mit dem New Yorker, in New York lebenden Künstler Paul Garin, gewissermaßen eine Fallstudie, wo einige der schon in den vorhergehenden Vorträgen erwähnten Begriffe sozusagen wieder erscheinen. Also es werden Juristen erscheinen, es gibt sozusagen, es gibt einen Konflikt und die Fallstudie dieses Konfliktes. Das Interview entstand, wie gesagt, für diesen Film, ist leider nicht im Film drin. Und vielleicht noch einiges zu Paul Garin. Er ist also Schüler von Hans Hake und Martha Rosler an der Cooper Union in New York gewesen, versteht sich als politischer Medienkünstler und sieht sich vor allen Dingen auch in der Tradition von John Heartfield, was ich sehr interessant finde. Er war auch mal Fellow hier in Berlin. Und das Foto, was Sie im Interview hinter Paul dann sehen, das ist ein Foto von sogenannten Riot im Tompkins Park, wo er mit einem kleinen Camcorder, die damals gerade frisch auf den Markt kam, Aufnahmen gemacht hat, die CBS und CNN dann gesendet haben, was ihm den Hass der New Yorker Polizei eingetragen hat und er sich mehrere Wochen in New York sozusagen an verschiedenen Plätzen verstecken musste. Also er ist sozusagen der Pionier der sogenannten Camcorder Revolution. Und jetzt gucken wir mal, wie es ihm gegangen ist. Vielleicht könnten wir das Licht noch ausmachen.
The biggest issue in creating art, you know, technology and computers enable individuals or artists to have a means of production. And as Moore's law evolved and as the processors became less expensive and more powerful, the capabilities, for example, what I would need to go into a $2 million editing suite to accomplish, I could to some degree accomplish on my desktop. And that lowered the barrier for the means of production in a very substantial way, where you could do something of relatively high production value at a reasonable cost and own the means of production. But the problem always was, and it's what we face going into the future with the consolidation of control over distribution, ownership of content and distribution, was once we have this means of production, how do we get it out when we produce? And as a video artist, you know, in the 80s and early 90s, it was always a matter of, okay, you produce something, and what was your audience? How did it go out? The chances of getting something experimental or maybe politically outside the mainstream onto television was always the barrier. And what I saw coming down the road, that the internet was the convergence of the means of production and the means of distribution, and also down the road, the future of television. So in 1995, as I saw the internet transition from a research academic network where commercial use was actually forbidden by the acceptable use policy, commercialization of the internet also posed a threat to independent development, content and production and distribution, especially distribution. So the answer to that was, the premise was, the only way to assure the existence and the universal distribution of independent, non-corporate, non-commercial art, content, cultural content, was to be able to buy the bandwidth. Because unlike the broadcasting spectrum, which is regulated in this country at least, and the concept of the global commons, the airwaves, the electromagnetic frequency spectrum being public resource like the oceans, the internet in its physical infrastructure is privately, corporately owned. So the question was, how to establish some kind of public space or public access and assure that in a non-commercial cultural way in this climate of in this privately owned world, how to create commercial space, I mean, how to create public space in a commercially owned world. So the first thing that came to my mind was, what are the means of access? And one of the most essential components, at least in the legacy internet technology as it is the domain name. Mm-hmm. And the domain name is to the internet mm-hmm. what a frequency, like a radio station or TV station frequency, is to analog broadcasting. And so in order to find the content, one needs to have a domain. Mm-hmm. Not only in terms of defining the content, but also enabling the access to the content. So what I saw was an opportunity, because the limitation of the domain system to countrycode.de or, you know, .fr or .com, .org or .net was an artificial limitation. It was not a technical limitation. So in 1995, 1996, I read the specifications, I read the RFCs of the domain system on the internet and understood that it was possible, in fact, a technically trivial matter, to create, instead of .com, .art, or .sucks, or .media. Mm-hmm. And in fact, I did this. And I set up, first of all, in my residence, a network, experimental network with domain servers, running domains like .art, mm-hmm. and maybe about 30 others. Mm-hmm. This I saw as a huge potential because, first of all, at that time, the domain system became commercialized, 1995, 1996. Mm-hmm. What was once free to do a domain registration, mm-hmm. subsidized by US tax dollars, became a commercial service in which fees were charged. Mm-hmm. So I saw that not only this was a perfect model economically and in terms of enabling access mm-hmm. to non-commercial and cultural content, if top-level domains were established and independently operated. Mm-hmm. Now, because the internet is unregulated, and there is, of course, strong support, especially in this country and across political boundaries, but especially in the Republican and neoliberal mm-hmm. spectrum, for free market activity, this seemed to be a perfect opportunity to use that structure in a very positive way under a corporate strategy. By that, what I mean was, it's very easy to set up .art, .music, .politics, .sucks, mm-hmm. but to get it universally recognized was a matter of being included in the root domain. Mm-hmm. So the question at the time was, who controls the root domain? Is there an authority? And what are the terms to determine the access to the root domain? So after doing some research, it was discovered that the private contractor, at the time Network Solutions, who was owned by SAIC, or Science Applications International Corporation, were the private company who were the gatekeepers. They had, from our research, in a way, the buck stopped there. So on March 11th, 1997, mm-hmm. I wrote a letter to Network Solutions announcing to them that my company at the time, we were incorporated as PG Media Incorporated, at the time anyway, doing business as Namespace. I wrote a letter to Network Solutions announcing that we were their competitors. And we publish and operate several hundred at the time top-level domains that we requested be included in the root domain database, the root zone file, so that the rest of the internet could access them equally as they could .com, etc. The next day we got a phone call from Network Solutions. And in fact, if you want the audio to that, I'd be happy to provide you with this, because this is a documented record. Got a telephone call from Network Solutions head of business and their outside general counsel in response to our letter. And basically what they said was, we do what we're told, is what they told us. And they said we do what John Postel tells us to do, what the IANA tells us to do. John Postel was the one man behind the IANA, or the Internet Assigned Numbers Agency. Mm-hmm. And IANA produced IANA, like a Diana without the D. Okay. So John Postel, Network Solutions said that they do what John Postel and IANA tell them to do. And when questioned further, if they had a written contract that established that chain of command, they said no. So basically, as it stood, Network Solutions was holding the bag. Network Solutions was the sole gatekeeper who, according to their contract with the National Science Foundation, had the discretionary power to make updates to the address system as necessary to keep up with mm-hmm. the times. Mm-hmm. I don't remember the exact language of that section in the original cooperative agreement, but that at the time was the case. So essentially, by saying no, Network Solutions, in our view, violated the antitrust laws. And so our response was not to just say, oh, well, thanks anyway, guys. You know, our response was to follow that refusal, denial of access mm-hmm. to the essential facility with an antitrust lawsuit, a federal antitrust lawsuit. So on March 20th, 1997, Namespace versus Network Solutions was begun. And that was filed in the Southern District Court of New York, modeled after the lawsuit, the successful lawsuit of MCI versus AT&T, which in a sense was the same. It was the same issue, except we were not asking for access to the physical switch in the MCI versus AT&T. We were asking access to the soft switch, you know, to the root zone. The Court of Appeals found in our case in the year 2000 that the allegations of antitrust in any other case would apply except this one, in which case they gave Network Solutions immunity from antitrust prosecution in order to let the U.S. Department of Commerce, who had actually taken over the contract from the National Science Foundation and rewrote it, putting in Amendment 11, which stated, clearly articulated the chain of command that was missing when we first sued, to let the Department of Commerce allow ICANN to decide. And ICANN was created 2 years after we started our lawsuit with Network Solutions. So somehow midstream, the government intervened in the case. We joined them as a defendant on First Amendment grounds. And they tried to derail us, basically, which they successfully ended up doing. They derailed us. They derailed us by, I guess, convincing the court to make a political decision. Because if you read the Court of Appeals decision in our case, it didn't say that the immunity was given for any statutory ground. It was a conduct-based immunity. It was a special formulation in this case to allow Network Solutions to have immunity, to route around the antitrust law, to let the government make a policy decision. So the court's decision was not based on statute, because had it been, we would have prevailed, as MCI beat ATT. But instead, they found in favor of Network Solutions for policy reasons. There are three common myths about the internet. That is that the internet is public, that it has no borders, and that it has no center. These are all false. The internet is not public because it's privately owned infrastructure in an unregulated environment. The internet is not borderless, although it appears that we can communicate transparently across continents. But in fact, borders are built into the protocol. In fact, what makes the internet able to exchange traffic is a protocol called Border Gateway Protocol, or BGP, Border Gateway Protocol. And every switch, every router, where a network interconnects with another one, is a border. And the firewalls are the customs police that decide which packets can pass or not. So it's a very selective and very controlled process. And if you look at a map of the internet, it, in my description, is a loose confederation of corporate nation states who control private infrastructure. And they exchange the traffic only because they agree to, not because they're required to. So therefore, at each corporate boundary, at each corporate firewall that of the network backbone providers is a border. The third myth is that there is no center. There is a center, at least as it is in operation today, and that's the root domain. The root domain is the center of the internet, which is essential to routing or directing traffic based on the use of the domain name system. And this essential facility, the root server, the A root server, because it's set up in a hierarchical delegation of authority in a master-slave relationship. Sound like colonialism somehow? Hierarchical delegation of authority is a military model. Centralized command and control is a military model. So the fact that people have a perception that the internet has no center and has no borders is only that. It's a perception, it's not a reality. Mm-hmm. And in fact, the centralized command and control through the root domain is a way of soft switching traffic on and off. For example, the root file, root zone file. The root zone file is text file, ASCII text. To make an entry of a domain or to delete an entry of the domain is a matter of text editing. You could do it with no technical experience. The fact that the company or the entities that control that have very, very strong ties to the US government. They're basically Pentagon contractors, or SAIC, for example, who owned Network Solutions at the time of the inception of the namespace lawsuit, was basically their board of directors. If you were to enter one of their board meetings, you would make the mistaken impression that you've entered the retirement club of the National Security Agency, the Pentagon, the CIA, etc., because their board of directors contained the former chiefs of the CIA, NSA, the FBI, or other government agencies, generals, you know, people like Melvin Laird, who was the Secretary of Defense during the Vietnam War, or Bobby Ray Inman, who was the Chief of Naval Intelligence, while George Bush Sr. was the head of the CIA. Donald Hicks, Robert Gates, former head of the CIA. These were basically the ones who were in control of the internet. So SAIC, if you were to look at their corporate profile, their largest customers, now they're a private company, privately held. So there's no public disclosure of their finances or anything else because they're not traded on the stock market. Their largest clients are the National Security Agency, the Pentagon, and the IRS, and a handful of other like large corporations, Bechtel or something like this. So what does that tell you is that we have basically the private spooks with their hand on the control point of the internet. Now, it's not only a matter of control, because if you understand operation of root and top-level domain servers, it's also, in my opinion, potentially a key technical point for the functioning of Echelon. Echelon being the so-called global surveillance system. Because what it enables you to do, if you were to watch the traffic queries on a root domain server or a top-level domain server, you see high-level traffic transactions for every email message, every web hit that's done virtually all over the internet. So that's a high-level way you can get a behavioral snapshot of who's talking to whom.
So, das war jetzt eigentlich nur als Einstieg
the
gedacht.
Biggest issue.
Oh, Entschuldigung. Das muss jetzt hier rein. So, das war als kleiner Einstieg gedacht, der ist ein bisschen lang ausgefallen, habe ich jetzt gemerkt. Es ist also kein Feinschnitt, ich habe eigentlich bloß die Takes aneinander gehängt, ungeschnitten in sich. Aber man hat doch, glaube ich, so ein bisschen im Ablauf dieser Fallstudie mitbekommen, welche Schwierigkeiten das geben kann, wenn man ganz naiv und ganz gutwillig bestimmte Rechte in Anspruch nehmen möchte, als Künstler wie als juristische Privatperson. Als ich im Jahr 2001 mit der Arbeit am Film Das Netz begann, wollte ich zunächst den Affären nachspüren, die moderne Kunst mit Computern und neuen Technologien in den 1960er Jahren eingegangen waren. Begriffe wie Loop-Feedback-Schleife, System, Simulation oder Kommunikation verwendeten ja nicht nur Kybernetiker und Systemtheoretiker, sondern gehörten auch zum Programm einer in diesen Jahren revoltierenden Avantgarde. Das ist ein kompliziertes, ich muss immer hier rüber, deswegen gibt es immer eine kleine Pause. Das geht technisch leider jetzt nicht anders. Es verwendeten also die Künstler die revoltierende Avantgarde, die alle Grenzen zwischen Kunst und Leben auflösen wollte. Change Now. Pop und Op-Art, Mixed Media, Happenings, Künstler wie John Cage, Nam June Paik oder Andy Warhol, Bands wie Grateful Dead und Velvet Underground, das war ein Cocktail aus Revolte, Rock und Pop, der mich faszinierte. Die Botschaft war, alles ist möglich, Realität ist beliebig veränderbar, du bist, was du sein willst. Bei näherer Betrachtung schien mir dieser Mix aber nur Teil eines viel komplexeren Metasystems zu sein, das zwar Kunst und Computer mit einschloss, aber noch viel mehr umfasste. Zunächst war ich von einer zumindest gleichberechtigten Rolle der Kunst im Verhältnis zur Wissenschaft und den neuen Technologien ausgegangen. Doch je länger ich recherchierte, desto blasser wurde das Bild von einer Multimedia-Moderne mit der Aura des kritischen Anderen. Mir schien zunehmend, dass Kunst nicht Störgeräusch, sondern eher Systemverstärker gewesen war und dass lange bevor aus der Gegenkultur die Kultur wurde, wie es Stuart Brand im Film Das Netz formulierte. So begann ich mich stärker für die Vordenker und Konstrukteure dieses wissenschaftlich-technisch basierten Metasystems zu interessieren und für deren Auftraggeber. Meine Recherche führte mich so zu den Anfängen der Kybernetik, der Systemtheorie, der Bionik, des parallelen Rechnens, der künstlichen Intelligenz, dem Bau von Computern und dem Konstruktivismus als Denktradition. Bald stieß ich auch auf die legendären MACI-Konferenzen, an denen Elitewissenschaftler, Science-Manager und Beamte verschiedener amerikanischer Behörden teilnahmen und die Grundrisse für eine symbolische Welt als offenes System entwickelten. Im Rückblick erscheinen die MACI-Konferenzen, folgt man Klaus Pias, als der Ort, wo ein Theoriewerden im Vollzug beobachtet werden konnte. Die drei entscheidenden Bausteine für dieses Theoriewerden stammten allesamt aus den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Warren McCullough's A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Systems, Nervous Activity, Entschuldigung, Norbert Wiener's Behavior, Purpose and Teleology und Claude Shannon's Mathematical Theory of Communication. Sie lieferten die theoretischen Anstöße, aus denen die Teilnehmer der MACI-Konferenzen eine universale Theorie der Regulation, Steuerung und Kontrolle zu entwickeln suchten. Diese Theorie beanspruchte für Lebewesen ebenso wie für Maschinen, für ökonomische ebenso wie für psychische Prozesse und für soziologische ebenso wie für ästhetische Phänomene zu gelten. Der Mensch erschien nun als ein besonderer Fall der Informationsmaschine und die Informationsmaschine als ein besonderer Fall des Menschen. Mithilfe der von Norbert Wiener entwickelten Kybernetik setzte sich eine neue Denkweise durch, die eng mit der Entwicklung von Waffenlenk- und Kontrollsystemen einherging, wobei sich die Unterschiede zwischen Belebtem und Unbelebtem, zwischen Mensch und Maschine verwischten. Mich interessiert an den MACI-Konferenzen aber nicht nur der interdisziplinäre Ansatz im Geiste des Wiener Kreises, sondern auch die Tatsache, dass zahlreiche Teilnehmer der Konferenzen damals oder wenig später wichtige Schlüsselpositionen bei der Entwicklung von Computern, zum Beispiel im Waffenbau, bei der Verhaltensforschung oder in der Soziologie besetzten. Jerome Wiesner als Direktor des MIT und Mitbegründer des Center for Advanced Visual Studies, G.C.R. Licklider in der APA, John von Neumann beim Manhattan-Projekt, Der Gestalt- und Sozialpsychologe Kurt Lewin bei der Entwicklung neuer Modelle für Führung als Gestaltung komplexer Systeme oder der Soziologe Paul Lazarsfeld in der angewandten Sozialforschung. Spannend fand ich aber nicht nur die zu Fragen der Kybernetik abgehaltenen Konferenzen, sondern auch die Treffen, die sich dem Einsatz der Psychiatrie oder der Wirkung von LSD und Psychopharmaka im Zeichen einer Doktrin des Mental Health Movement widmeten, der Heilung einer durch Faschismus und Totalitarismus kranken Welt und die damit einhergehende dynamische Suche nach einem immerwährenden Zustand von Harmonie in einer neuen Ordnung für diese Welt. Von Margaret Mead und Larry Frank, zwei der Säulen der Macy-Konferenzen, ist durch Steve Joshua Himes in seinem Buch Constructing a Social Science for Postwar America, The Cybernetics Group, im Zusammenhang mit einer 1947 in London abgehaltenen Konferenz zum Thema Weltgesundheit folgendes Zitat überliefert. Das Ziel von geistiger und seelischer Gesundheit erweitert sich von der Vorsorge für die Entwicklung von gesunden Persönlichkeiten hin zu den größeren Zielen von einer gesunden Gesellschaft. Das Konzept von geistiger Gesundheit steht im engen Zusammenhang mit einer neuen Weltordnung und Weltgesellschaft. Unstrittig unter den Teilnehmern der Konferenzen war, dass die USA das Modell dieser neuen Weltordnung und Weltgesellschaft sein sollten. Das kommende Jahrhundert würde das einer Pax Americana sein, einer One World unter Führung der USA. Geboren waren diese Utopien von einer Weltheilung durch neue Technologien und Wissenschaft auch aus der tief sitzenden und existenziellen Angst einiger Teilnehmer der Konferenzen. Es war die Angst der Emigranten vor der Vernichtung durch Lager und Gaskammern aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Rasse, der jüdischen Rasse. Die Ursachen dafür schienen für sie sowohl im repressiven Charakter wie in autoritären und rassistischen Strukturen begründet, die durch Erziehung und Tradition verursacht und begünstigt wurden. Familie, Nationalismus, Nation, Religion und Mythos schienen unauflöslich verbunden mit Faschismus und Rassismus in einer angstmachenden Synthese, fest verknüpft mit der metaphysischen Vorstellung von einer übernatürlich geschaffenen Natur. Diese Natur erschien gefährlich und verdächtig, wie Schönheit und Harmonie Träger dunkler und irrationaler Mächte zu sein. Nun sollte es eine neue Natur geben, von Menschen gemacht, programmiert und kontrollierbar, eine neue Evolution. Dafür schien es notwendig, nicht nur die Natur des Menschen und dessen kulturelle Muster zu verändern, sondern die Welt in eine postnationale, multiethnische Weltgesellschaft ohne festgeschriebene Grenzen zu verwandeln. Die erforderlichen Werkzeuge und Baupläne für diese neue Weltordnung glaubten die Macy-Gruppe und andere anbieten zu können. Neue und schnellere Rechenmaschinen, Systemtheorie und kybernetische Modellwelten, mit denen alle Bereiche von Wissenschaft, Kultur und Politik kontrollier- und steuerbar schienen. Doch in diesem System gab es nicht nur dessen Agenten und Partikel, die gemäß den kybernetischen Vorstellungen von Control und Communication reibungslos durch die neu geschaffenen Netzwerke zirkulierten, sondern auch Störgeräusche im technischen wie im metaphorischen Sinne. Störgeräusche von Einzelnen und Gruppen, denen diese Entwicklung Angst machte und ihren Widerstand provozierte. 1975 erschien in den USA das Buch The Monkey Ranch Gang, ein Öko-Krimi des Schriftstellers Edward Abbey, in dem ein obskures Quartett durch Amerika irrte und die Maschinen, welche die unberührte Natur zerstörten, sabotierte. Abbey stand in der Tradition Thoreaus und hatte die Wildnis- und Naturschutzbewegung der USA maßgeblich beeinflusst. Sein Buch war bald Kult bei den Stämmen von Öko-Kriegern und Kriegerinnen, die sich in den USA in den 70er Jahren formierten und für die Verteidigung der Natur und gegen Umweltzerstörung durch den technisch-wissenschaftlichen Fortschritt kämpften. 1979 bildete sich aus diesem Umfeld die Gruppe Earth First, eine anarcho-terroristische Vereinigung, die in enger Verbindung mit Gruppen wie dem World Wide Fund for Nature, der Audubon-Gesellschaft, Greenpeace, den Zapatistas oder der Earth Liberation Front operierte. Earth First gab auch eine Zeitschrift heraus, das Earth First Journal. Einer der Leser des Earth First Journal war auch ein ehemaliger Mathematikprofessor aus Berkeley, Ted Kaczynski. 1969 hatte der Sohn polnischer Einwanderer aus einem kleinen Dorf in den Karpaten kommentarlos seinen Ausstieg aus Universitätslaufbahn und der Mathematik verkündet und war in die Wildnis Montanas abgetaucht, wo er sich mit Hilfe seines Bruders eine Hütte baute, die detailgetreu der Hütte Thoreaus am Wardensee nachempfunden war. Wie sein Vorbild Henry David Thoreau, oder besser eines seiner Vorbilder, suchte er hier in einem strengen Selbstexperiment nach wirklichen Erfahrungen und einer Realität, die sich in dem von Kybernetikern und Systemtheoretikern entworfenen grenzenlosen Raum von Mathematik und Logik in abstrakte Strukturen und Formeln aufgelöst hatte. Auf über 40.000 Tagebuchseiten protokollierte er über 20 Jahre lang seinen Versuch, ein autonomes Leben im Einklang mit der Natur zu führen. Seine private Wiederaneignung der verloren gegangenen Einheit von Mensch und Natur war auch der Versuch, die durch Technologie und Zivilisation in der heutigen Form verursachte Entfremdung zu überwinden, um so zu Ganzheitlichkeit und ursprünglich angeborenem sinnlichen Wissen zurückzufinden. Einer seiner Freunde, der Autor und radikal-ökologische Anarchist John Serson, formulierte das wie folgt: Die Kultur und die Zivilisation brachte uns dazu, unseren eigenen und angeborenen Geist und unsere angeborene Ganzheit zu verraten und verführte uns in ein immer schlechter werdendes Reich der synthetischen, voneinander isolierenden und armseligen Entfremdung. 1996 verhafteten FBI-Agenten Ted Kaczynski in seiner Hütte als den sogenannten Unabomber, den das FBI für 23 Bombenanschläge verantwortlich machte, die zwischen Mai 1978 und April 1995 die USA erschütterten. Anschlagsziele waren unter anderem Manager großer Fluggesellschaften und Wissenschaftler verschiedener Elite-Universitäten, wie etwa der Verhaltensforscher James McConnell, der Computerwissenschaftler David Gelernter oder der Chef der Fluglinie United Airlines, Percy Wood. Das FBI hielt Ted Kaczynski, der als Student in Harvard selbst unter dem Codenamen Lawful als Guinea Pig oder Versuchskaninchen für psychologische Experimente eines ehemaligen OSS-Psychologen gewesen war, auch für den Autor eines Manifests mit dem Titel Industrial Society and Its Future, in dem 1995 eine bis dahin unbekannte Gruppe von Anarchisten mit dem Pseudonym FC der technologischen Gesellschaft den Krieg erklärt hatte. Der Text war an zwei führende amerikanische Zeitungen verschickt worden mit der Aufforderung, den Text abzudrucken und mit der Zusage, in diesem Fall die Serie der Bombenanschläge einzustellen. Die beiden Zeitungen druckten den Text, der seither in verschiedenen Fassungen im Internet kursiert. Bereits der erste Satz schlägt den Grundton an: Die industrielle Revolution und ihre Folgen sind eine Katastrophe für die Menschheit. Das Manifest setzt sich entschieden von dem Fortschrittsglauben und Fortschrittsoptimismus ab, der die europäische Entwicklung der Neuzeit begleitete, und schlägt sich auf die Seite von Fortschrittskritikern wie Rousseau, Ellul oder konservativen Zivilisationskritikern etwa der Romantik. Das Manifest plädiert nun aber nicht für Machtlosigkeit und Passivität gegenüber der Natur, sondern dafür, dass die Macht des industriellen Systems gebrochen wird und die Macht und Freiheit der Einzelnen und kleinen Gruppen gestärkt werden soll. Also small scales, face to face, create your own space and defend it. Eigentlich uramerikanische Postulate und Träume. Mit dem Unabomber und seinem Manifest auf der einen Seite und den Designern einer Welt als offenen System auf der Grundlage von wissenschaftlicher Weltauffassung und wissenschaftlich-technischem Fortschritt auf der anderen Seite, so meine Recherche, standen sich also zwei diametral verschiedene Weltheilungsversuche gegenüber, die beide sowohl als Angst, Paranoia wie aus der Hybris geboren waren, für eine Weltheilung auserwählt und berufen zu sein. Die hochfliegenden Träume von der Heilung einer kranken Welt durch Wissenschaft und Technologie scheinen sich heute aber zunächst einmal in einem sich weltweit ausdehnenden Handelsnetz konkretisiert und profanisiert zu haben. Dieses Netz ist die Voraussetzung für einen einheitlichen, formalisierten und globalisierten Einheitsmarkt, für dessen unaufhörliche und unendliche Ausdehnung Das ist die Grundidee und ein nicht begrenzbares Wesensmerkmal, stellen allerdings die Existenz von Staaten, Nationen, Grenzen oder schwer anschlussfähige Religionen, etwa der Islam, Hindernisse dar. Der Logik des Netzes folgend müssen diese nicht nur beseitigt oder anschlussfähig gemacht werden, sondern auch die zu transportierenden Informationen, Waren und letztlich auch entwurzelte Menschen müssen so geformt werden, dass sie problemlos durch diese Netze fließen können. Die Technologie und die Wissenschaft liefern die Modelle der Regeln und die Normen, die dieser Flow benötigt. Alles, was ihn behindert, wird als Irregularität und Systemstörung behandelt. Formatieren und ruhigstellen sind deshalb Aufgaben, für die von der Psychologie, der Psychiatrie, der Verhaltensforschung, der Entertainment- und Medienindustrie und zukünftig auch der Bio- und Gentechnik effektive und praktikable Lösungen erwartet werden, um die für die nähere Zukunft prognostizierten Massen von nutzlosen und überflüssigen Menschen ruhigstellen und verwalten zu können. Der Einzelne fungiert so nur noch als Information in einer unendlichen kybernetischen Feedbackschleife, möglicherweise der modernsten und bislang effektivsten Form des Lagers, in dem Kunst sowohl als Schmier- und Gleitmittel wie als scheinkritische Maskerade dienen wird. Der Versuch Kaczynskis, unsichtbare oder verborgene Bereiche in entlegenen Wäldern zu schaffen, die dem Zugriff der Informations- und Kontrollgesellschaft entzogen sind, ist ebenso sympathisch naiv wie Paul Garrins Versuch, gegen Network Solution anzutreten. Es sind aber zwei unterschiedliche Formen von Dissidenz und auch von Abwehr von etwas, was man als Bedrohung empfindet. Im Falle Kaczynskis Versuch aber wurde vom FBI und den meisten amerikanischen Medien umgehend zum reinen Kriminalfall ohne jene politische Bedeutung erklärt und Kaczynski als paranoider Sicky stigmatisiert. Also ich würde sagen, das wäre Abwehr Nummer 1 von Dirk Becker, die er vorhin vorgestellt hat. Das fand ich eigentlich ganz gut. Das führte bald zum Abflauen der anfänglichen Faszination und Unterstützung durch Teile der linksliberalen Intelligenzia und Cyberelite. Da möchte ich auf das Zitat von Kevin Kelly verweisen, 95 in Wired, wo er schrieb, dieser Typ ist ein Freak, einer von uns. Das Manifest ist aufgebaut wie eine Doktorarbeit oder wie eine computerwissenschaftliche Studie. Sehr sauber, wie seine Bomben. So stand für mich nach Beendigung der Arbeit am Film konturierter als zuvor das Bild von einem scheinbar alternativlosen und von den USA dominierten Kapitalismus, der seine Kritiker, wie zum Beispiel Paul Guerin, zu der Formulierung vom Corporate Faschismen provoziert. Und so führt ein nicht nur diagrammatisch nachvollziehbarer Weg von Norbert Wieners AAA Predicator und Cybernetics hin zu Konzepten für Worldwide Mental Health, der Politik des Containment oder des Electronic Battlefield im Vietnamkrieg, der sich bis zu den gegenwärtig in den USA von George W. Bush verfolgten Konzepten einer Eigentümergesellschaft verlängern lässt. Im darin zu beobachtenden Aufheben, Entgrenzen und systematischen Zerstören aller Ideen von Solidarität oder den Einrichtungen und Errungenschaften etwa der Arbeiterbewegung, ist auch der Widerschein jenes antikollektiv und auch antikommunistisch gefärbten Atomismus zu sehen, dem die Teilnehmer der Macy-Konferenzen so zugetan waren. Bis jetzt hat das menschliche Gehirn diese und alle anderen seiner Erfindungen und Hervorbringungen ausgehalten. Aber wie geht es weiter? Welchen Spielraum gibt es in dem skizzierten Szenario für Korrekturen, Eingreifen, Widerstand, Abwehr oder Veränderung? Wie muss der Begriff von Dissidenz nun neu gedacht oder gefasst werden? Jede Veränderung setzt eine vorherige Krise voraus. Es ist interessant, dass zurzeit das Thema Krise verstärkt in den Medien auftaucht. Bertolt Brecht und sein 3031 geplantes Zeitungsprojekt mit Walter Benjamin, das sich vorgenommen hatte, die Krise auf allen Gebieten der Ideologie entweder festzustellen oder herbeizuführen, und zwar mit den Mitteln der Kritik, wird wieder diskutiert. In einer Berliner Zeitung sinnierte ein Autor kürzlich über die Krise, die für ihn vor allem ein Moment systemischer Weichenstellung darstellt und seit jeher Hand in Hand mit der Kritik geht, die sich für ihn offensichtlich aber heute, wie schon in den 30er Jahren für Brecht und Benjamin, selbst in der Krise befindet. Und auch am rechten nationalkonservativen Rand in der letzten Ausgabe der Zeitschrift Sezession macht man sich Gedanken unter dem Titel Das Lob der Krise in der Hoffnung auf eine echte Krise, wie sie der Historiker Jakob Burckhardt definierte, die einer echten, in diesem Falle gedachten rechten Opposition eine Chance verschafft, um die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen. Befinden wir uns also gegenwärtig in einer echten Krisensituation im Burckhardtschen Sinne? Oder erleben wir doch nur Phasen eines vorausberechneten systemischen Spiels, das Teil eines in den Jahren des Übergangs vom heißen in den Kalten Krieg entworfenen Emergency Design ist, in dem Veränderung oder Dissidenz nunmehr den Systemlenkern vorbehalten sind? Das ist die Frage, Systemlenker, gibt es die? Wer ist das? Müssten wir uns in diesem Falle, wenn es die denn gäbe, nicht mit denen etwas intensiver beschäftigen? Also das wäre Stoff vielleicht für Diskussion. Enden möchte ich natürlich mit einem Hinweis nochmal auf diesen Film, der sich noch im Einsatz befindet, auf das Buch zum Film, die Website zum Film und auf eine Ausstellung mit dem Titel SNAFU, Medienmythen Mind Control, die morgen in der Hamburger Kunsthalle eröffnet wird, auf die ich Sie ausdrücklich nochmal neugierig machen möchte, wo auch eine Installation zu diesem Thema, worüber ich gesprochen habe, zu sehen sein wird von mir. Danke Ihnen für diese Aufmerksamkeit. Applaus